bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Kein bisschen totenstill. Wir freuen uns, dass wir diese Folge jetzt aufnehmen können, denn Volker und ich haben heute mal wieder ein bisschen gekämpft mit unserem Programm, mit dem wir den Podcast aufnehmen, und wir haben es am Ende doch hinbekommen und sind total happy, müssen uns jetzt aber ein bisschen beeilen, weil wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, um eine neue Folge aufzunehmen und euch die zu kredenzen. Und deswegen wollen wir auch irgendwie sofort ins Thema einsteigen. Volker, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Hallo Jesse, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also ich sitze hier und bin tiefenentspannt. Für mich und Familie geht's morgen in so einen kleinen Kurzurlaub nach Holland. Und ich weiß, du hattest auch einen längeren Urlaub in Holland geplant, der völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und man kann durchaus sagen, es hat auch mit deinem Beruf als Bestatter zu tun, dass dieser Urlaub am Ende anders verlief, als es sein sollte. Magst du ein bisschen was schildern, ohne dass du zu viel in die Details gehst?
Ja, sicher, warum nicht? Der Urlaub, eigentlich war der gedacht, meine Frau und ich, wir haben Silberhochzeit gehabt am 12. Mai und wollten die Familie einladen und Camping machen und schön zusammen sein. Ja, und dann starb einmal ganz unverhofft der Vater meiner Schwiegertochter und somit ist er dann schon mal live angesagt. Das heißt, wir sind dann natürlich auch zurück, die Familie begleiten, die Beerdigung. Somit war dann auch schon mal die erste Woche um. Dann hat man mehrere Sterbefälle sowieso, aber mein Team, die hat das fest im Griff, die sind da wirklich gut unterwegs. Allerdings hat man dann auch einen Sterbefall dabei, der ein bisschen komplizierter ist. Jetzt nicht von der Verstorbenen, sondern eher vom Aufwand, der dahinter steckt. Ja, da war man dann überwiegend nur am Telefonieren und am Machen. Somit waren dann die nächsten Tage um. Ja, und siehe da, dann ist mir auch noch eine Krone fliegen gegangen und somit war der Urlaub dann mal ganz vorbei. Aber was soll es? Es ist, wie es ist. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir alles im Griff haben und somit läuft es einfach.
Ja, der übliche Wahnsinn im Leben eines Bestatters, kann man das sagen?
Ja, genau so ist es. Ich denke mal, in jedem Beruf gibt es so Ausnahmesituationen, wo man mal so richtig reinklotzen muss oder ganz einfach, in dem Fall hatte ich noch nicht mal Einfluss drauf, es so nehmen muss, wie es ist und das Beste draus zu machen. Das ist aber überall so. Ich kenne, glaube ich, keinen Beruf, wo man es nicht hat. Ich meine, du weißt ja auch, worauf du manchmal dich einlassen musst, ob du möchtest oder nicht.
Ja, dass man manchmal so stressige Phasen dazwischen hat, das muss man dann auch so hinnehmen. Ne? Das ist dann manchmal stressiger, manchmal ist weniger los.
Ja, das formt einen aber auch.
Ja, ne? Absolut.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sage ja immer, ich liebe Herausforderungen. Na gut, dass sie jetzt ausgerechnet im Urlaub geballt auf mich eingekommen sind, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber Fakt ist, das ist eine Herausforderung, dem muss man sich halt stellen. Ne?
Wir wollen noch mal ein bisschen auf diese Herausforderungen eingehen, die so ein Bestatterleben so mit sich bringt. Und zwar ganz gezielt vielleicht auch an den interessanten Beispielen, die du da jetzt ausgerechnet in den letzten Wochen so geballt erlebt hast. Ich musste ein bisschen schmunzeln, obwohl es ja eigentlich alles andere als amüsant ist. Über einen Fall, von dem du mir erzählt hast, da habt ihr ein Grab ausgehoben. Und es stellt sich nur Stunden vor der Beerdigung heraus, dass der Sarg da gar nicht reinpassen wird. Was war da los?
Ja, es gibt Überlängen und Überbreiten. Ich meine, die Menschen, die werden immer größer oder halt auch breiter. Ist nun mal so. Ne? Der Bestatter, der dann ein Grab in Auftrag gibt, wenn der nichts sagt, gehen wir von einem Standardmaß aus. Da ist es aber dann leider durch die Hektik von dem Kollegen oder der Kollegin durchgegangen und wir hatten keine Info. Und dann stellte sich auf einmal raus, ein Mitarbeiter von mir hatte den Sarg gesehen, mal kurz nachgemessen und mich dann direkt informiert, dass er auf gar keinen Fall passen wird. Ja, da muss man halt improvisieren. Dann haben wir das Grab dann sehr schnell geändert, größer gemacht. Dann sind aber auch andere Auflagen. Dann hat man keinen so einen Sargversenkungsautomat, sondern dann macht man dann noch herkömmlich mit Balken, Seile. Das ist dann schon eine ganz andere Nummer. Ja, und dann haben wir das halt schnell geändert. Weil der Verstorbene kann nichts dafür, der Bestatter oder die Bestatterin wollen auch eine würdevolle Beerdigung gewährleisten. Und ich sowieso, von der Seite her, wird dann hinter den Kulissen mal ordentlich gerödelt, dass alles passt.
Also nur damit wir uns das nochmal vorstellen können, vor unserem inneren Auge. der Verstorbene war schlichtweg zu lang, ja? Also dieser Sarg war zu lang und das Loch war zu kurz.
Ja, genau. Und das ist ja auch vernünftig, wenn man einen Menschen hat, der was breiter oder was länger ist, dass der Sarg dem auch angepasst ist, dann ist halt nur diese Info nicht weitergeleitet worden. Sprich, Kommunikation ist das Wichtigste im Leben. Das ist dann halt nicht weitergeleitet worden, weil aus welchen Gründen auch immer.
Ja, es passiert.
Und wer keinen Fehler macht, der schmeiße bitte den ersten Stein. So, auf jeden Fall, zum Glück ist uns dann noch kurz vor der Beisetzung aufgefallen. Dann habe ich dann mit dem Kollegen Kontakt aufgenommen. Wir haben darüber gesprochen. Er war natürlich auch sehr dankbar dafür. Und dann haben wir hinter den Kulissen gezaubert, dass im Sinne des Verstorbenen und den Angehörigen auch alles vernünftig abläuft. Ne? Weil das hat sich ja jeder Mensch auch verdient.
Du sprichst jetzt von einem Kollegen. Das ist vielleicht auch etwas, was man noch erklären muss. Weil manchmal ist es so, dass ihr euch dann da so gegenseitig unter die Arme greift, ne? Also von Bestatter zu Bestatter. Also das war ein Bestatter, der dann dich quasi damit beauftragt hat, das Grab auszuheben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nö, wir machen ja für die Stadt die Gräber auf. Da gehört ja auch zum Ausbildungsberuf des Bestatters. Grabmachertechnik schimpft die Stadt ganze. Und wir öffnen hier für die Stadt Wassenberg auch die Gräber und kümmern uns darum. Und der Bestatter oder die Bestatterin machen einen ganz normalen Termin mit dem Friedhofsamt und wir bekommen Bescheid über das Friedhofsamt, wann wie die Beisetzung erfolgt und wir kümmern uns halt
darum. Ach so, ihr seid in dem Sinne ein Dienstleister für die Stadt dann.
Ja, genau. Okay. Das ist aber sehr häufig so der Fall. Hier in NRW relativ wenig, aber in vielen Bundesländern, da macht das gar nicht die Stadt, da macht das grundsätzlich immer der ortsansässige Bestatter, kümmert sich um die Gräberöffnung, Vorbereitung und so weiter. Dann ist eigentlich gang und gäbe. Nur hier in NRW noch relativ selten, was ich eigentlich bedauerlich finde, weil der Bestatter natürlich von der Pike auf an lernt diese Grabmachertechnik. Ne? Da muss man vieles berücksichtigen.
Also ohne, dass ich ein Grab ausheben kann, kann ich trotzdem Bestatter sein, oder? Also
ja,
ich muss
klar,
das nicht.
Sicher. Ja, ja, genau. Das gehört ja auch nur zu dem Berufsbild mit dazu. Ne? Mhm. Es gibt auch Bestatter, gerade in Großstädten hat man das sehr oft, die haben gar keinen eigenen Bestattungswagen oder Versorgungsräume. Die haben dann Unternehmer, die die Überführungen und Einbettungen machen. Die machen eigentlich diese Beerdigung oder diese Begleitung nur am grünen Tisch, wie man so schön sagt. Das ist natürlich schon möglich. Aber während der Ausbildung oder Weiterbildung muss man sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigen, weil es ja auch prüfungsrelevant ist und auch wichtig, dass man weiß, was man da macht und warum man das so macht.
Ich würde gerne noch auf einen zweiten Fall eingehen, der euch da ziemlich beschäftigt hat. Du hast das gerade kurz angedeutet. Da ist ein junger Mensch verstorben, noch nicht volljährig. Und dann ist in der Familie ein Streit darüber ausgebrochen, wie dieser Mensch bestattet werden soll. Und ihr steht irgendwie dazwischen. Also das stelle ich mir total schwierig vor, weil das zieht sich jetzt auch schon eine ganze Zeit, ne?
Ja, das ist auch sehr schwierig. Aus einem ganz einfachen Grund, handelt sich da um einen minderjährigen Menschen. Somit ist ja auch noch Sorgerecht und solche Sachen spielen da eine Rolle. Und wenn sich ein Paar trennt, dann ist es so. Das ist ja nicht gerade selten. Aber wenn dann ausgerechnet auch noch ein Kind oder ein Minderjähriger verstirbt, man hat sich ja nicht getrennt, weil man sich so sehr liebt, sondern da ist ja auch schon mal Qualm in der Luft. Und wenn dann über den Tod hinaus noch Streitereien sind und man sich nicht einigen kann, dann wird es natürlich ziemlich eng. Ne? Und die Verstorbenen haben keine Lobby, die vertreten wir als Bestatter. Und dann steht man natürlich mächtig dazwischen. Da muss man versuchen zu vermitteln. Man muss gucken, dass man Fristen einhält. Man muss aber trotzdem immer noch Empathie haben. Und zwar für beide Seiten, weil man muss auch beide Seiten verstehen können. Und dann ist es natürlich nicht immer so leicht. Ne? Aber auch das gehört dazu. Ne? Man ist, wenn jetzt Frau Schmitz mit 98 verstirbt und alles geregelt ist, ja, ich denke mal, das kann jeder. Ne? In solchen Fällen sind eigentlich Fingerspitzengefühl, Empathie, Durchsetzungsvermögen, das sind dann alles so Sachen, die da in dem Moment gefragt werden. Ne?
Das heißt also, die getrennt lebenden Eltern, die sind sich nicht einig darüber, wie dieses Kind am Ende bestattet werden soll. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass es aber trotzdem Fristen gibt, die man da einhalten muss. Was sind das für Fristen?
Ja, wir haben hier in NRW zum Beispiel die Frist, binnen von 10 Tagen muss eine Erdbeisetzung erfolgt sein. Und binnen von 6 Wochen in eine Aschenkapsel. So, jetzt ein Teil der Familie möchte zum Beispiel eine Einäschung, die andere aber eine Erdbeisetzung. So, und jetzt läuft natürlich so langsam aber sicher eine Frist ab. Wenn sich aber beide nicht einigen können, dann werden Gerichte eingeschaltet, dann muss die Behörde mitentscheiden. Und dann wird die ganze Sache schon ein bisschen komplizierter. Ne? Da ist es aber wichtig, die Ruhe zu bewahren und erstmal laufen lassen. Vielleicht setzt ja die Vernunft noch ein, weil wenn man da mit dem Zeigefinger kommt, dann verhärten sich die Fronten, weil das liegt in der Natur des Menschen, ungerne zu verlieren. Das passt zwar nicht ganz zu einer Geschichte, was mit einer Beerdigung zu tun hat, trotzdem ist es ja nun mal so, wenn sich Parteien in der Wolle gekriegt haben, dann wird es eng. Da muss man irgendwie gucken, dass man beide Seiten irgendwie mit ins Boot holt, beide Seiten ja, aufeinander zuführt. Ne? Dafür müssen aber auch beide Seiten gesprächsbereit sein. Und das macht die Sache manchmal sehr schwierig. Ganz schwierig wird es dann auch noch, wenn sich Rechtsanwälte einmischen und Gerichte, wobei ich natürlich dankbar dafür bin, wir leben in einem Rechtsstaat und hier ist auch alles gut geregelt, Gott sei Dank. Aber es macht natürlich die Sache auch ein bisschen schwer. Ne? Ich meine, ohne dem Gericht und dem Rechtsbeistand wäre man nicht da, wo wir sind. Aber die Fristen sind halt Fristen. Ne?
Also du hast dich da jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich weiß, dass das auch deine Philosophie ist, wenn du deinen Beruf ausübst. Aber auf der anderen Seite wurmt dich das nicht auch? Weil du sagst es ja auch immer, du bist am Ende die Lobby des Verstorbenen. Mhm. In dem Fall ja auch dieses Kindes, das da verstorben ist. Und die werden sich da partout nicht einig. Da geht es mit Sicherheit auch um ein bisschen Machtgerangel. Und auf der anderen Seite muss man doch sagen, das ist doch nicht sehr pietätvoll. Also es geht doch hier jetzt um einen Abschied und es geht doch darum, dass man einen Abschluss findet. Das kann man ja jetzt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinauszögern.
Nee, dafür haben wir ja die Fristen. Man muss da aber ganz stark differenzieren. Von außen betrachtet, gebe ich dir vollkommen recht, und von außen betrachtet, ich bin selber Vater, ich bin Großvater, ich bin verheiratet, also das Menschliche in mir ist da auch ein bisschen anders. Aber wenn man sich jetzt die Rechtslage anguckt, wenn man jetzt natürlich auch mal Verständnis entwickelt für beide Seiten, da ist schon Verständnis, definitiv. Der Leidtragende in dem Moment ist aber immer die Verstorbene oder der Verstorbene und da fängt es dann bei mir an, dass er den Bauch ein bisschen rumort. Trotzdem kann ich nicht hingehen, da mit der Brechstange dann rumwühlen und sagen, wir müssen das jetzt so machen und der Rechtsstaat und dieses und alles so durchsetzen, weil ich nicht bei einem Verlust eines Lebens auch noch mit dem Hammer auf offene Wunde schlagen möchte. Es müssen alle damit umgehen können, was da Dramatisches passiert ist, aber wir müssen auch trotzdem an den Verstorbenen denken. Das ist immer so ein ganz schmaler Grat und eins versuche ich immer zu vermeiden, Gefühle hochkommen zu lassen. Weil in dem Moment Liebe, Wut, Hass, Angst lähmt einen immer und lässt einen nicht objektiv wirken, denken. Von der Seite versuche ich dann immer alles auszuschalten. Und ich habe dem jüngsten Sohn von mir erklärt, man muss sich das vorstellen wie so ein Dominosteine, die man am Tisch aufstellt. Wenn der erste fällt, hat man kaum noch eine Chance, dann geht das Ding richtig ab. Man muss immer versuchen, die Steine nicht fallen zu lassen, wenn man was bewirken will, ne?
Ja, das heißt im Prinzip, du musst der unemotionalste Teil sein, ne? Ja. Das ist so. Du musst die neutrale Bastion sein und alle anderen platzen natürlich vor Emotionen, ne? Die Angehörigen, die bei dir sitzen. Man braucht so den Fels in der Brandung, ne? Das muss der Bestatter auch sein.
Man muss irgendwann hingehen, die Parteien an der Hand nehmen und sagen, so, jetzt gehen wir mal in eine Richtung und das ist dann jetzt mal meine. Aber das muss man so rüberbringen,
dass sie das Gesicht wahren, ne? Ja, dass sie das Gesicht wahren können, ne?
Ja, genau. Das ist immer das Wichtigste. Jetzt stell dir mal vor, ich meine, ich bin ja selber auch nur ein Mensch. Das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man sein Gesicht verliert. Man fühlt sich ja selber gekränkt, dann wird es eigentlich immer nur schlimmer. Und das ist, was ich eigentlich versuche zu vermeiden, niemanden vorzuführen oder als dumm dastehen zu lassen. Ich habe dir erzählt, dass ich auch oft in Münnerstadt bin und auch selber Auszubildenden habe. Was ich nicht mag, ist, wenn jemand sagt, das ist doch total einfach. Nee, wenn man es nicht kann, ist es sogar das Schwerste, was man vor sich hat. Bis man es kann, dann wird es erst einfach. Und das ist in dem Falle ja genauso. Natürlich ist die Entscheidung ganz einfach für mich, aber ich hänge auch nicht emotional drin. Und da muss ich versuchen, beide Parteien irgendwie mit ins Boot zu kriegen und dahin zu lenken, dass man nicht vergisst, dass es sich hier immer noch um einen toten Menschen handelt. Ne?
Wie oft kommt das tatsächlich vor, dass, wenn du dann im Gespräch bist mit Angehörigen, dass sich herauskristallisiert, oh, das wird jetzt schwierig. Da ist Streit und Ärger, spielt da noch eine Rolle? Oder irgendwie, ja, Menschen können sich nicht einig werden. keine Ahnung, was es da alles für Konflikte geben könnte in diese Richtung.
Der Tod ist sowieso immer etwas sehr Emotionales, sehr intim, sehr emotional. Wenn ein Mensch verstirbt, aus Rücksicht vor dem sterbenden Menschen, werden auch oft Sachen nicht ausgesprochen oder auch innerhalb der Familie wird versucht, keinen Streit hochkochen zu lassen. Bitte zeig mir mal eine Familie, wo es nicht schon mal knallt. So, und wenn dann der Tod ist, also sowieso schon mal eine Ausnahmesituation, dann kommt auch noch Wünsche dabei, wo der eine denkt, nee, das hat nicht gepasst, der andere will das aber so. Also wir haben das relativ häufig, ne? Also dass sich Parteien auf einmal echt offen in der Wolle kriegen, ja, irgendwie ihren Weg durchbringen wollen.
Und was wird da gestritten, Volker? Ist das was Zeremonielles?
Eigentlich an mit der Art und der Form der Beisetzung. Ja. Um die Dekoration, das geht auch oft schon los mit Drucksachen. Also da gibt es irre viele Sachen, wo sich auf einmal Parteien in der Wolle kriegen, dass es einem echt schwindelig wird. Ne? Ich kann das aber nachvollziehen. Darum ist ja immer wieder mein Credo, dass ich den Leuten sage, bitte entlastet eure Familien, denkt mal bitte über eine Bestattungsvorsorge nach und nehmt es selber in die Hand. Die wissen oft gar nicht, was sie den Familienmitgliedern damit antun, wenn sie denen die ganze Verantwortung übertragen. Du wirst das schon machen, ja. Die werden sich auch eine Wolle kriegen, weil jeder möchte es ja auch irgendwie vielleicht auch richtig machen. Ne?
Aber ist das dann so ein Generationending, Volker? Also, dass dann die Älteren, was weiß ich, wenn jemand verstirbt, die ältere Generation sagt, nee, das haben wir immer so gemacht und die Jüngeren kommen dann und sagen, ach, können sie es auch mal anders machen? Oder was spielt da eine Rolle?
Oft ist das, dass man dem Verstorbenen noch was Gutes tun will sogar. Ne? Ja. Man hört ja oft, ja, die war immer schlicht und einfach. Ne? Aber dann auf einmal, wenn sie dann verstorben ist, ja, da musste auf einmal, ich übertreibe jetzt mal stark, da musste eine Kutsche mit 8 schwarzen Pferden und, weißt du, was ich meine, ne? Dann muss die Drucksachen aus Büttenpapier sein, da muss dieses, jenes, ach Gott, noch eine halbe Seite in der Zeitung. Das ist dann der Moment, wo ich so denke, das ist aber jetzt nicht richtig standesgemäß, ne? Weil wir gehen ja hin und geben dem Menschen den letzten Geleit nach seinen Wünschen und Vorstellungen, wie er gewesen ist. Dieses sagt ja auch dieses Standesgemäße aus. Und wenn ich dann hingehe und die Frau Müller-Meyer-Schmidt, die aus ihrem Garten gelebt hat, immer bescheiden war und der auf einmal da so einen Maragoni-Sarg hinpacke und schwarze Pferde und eine Kutsche, puh, weiß ich nicht. Ist es jetzt aber ein Mensch, der da immer Wert drauf gelegt hat, auf Status? Und da spielt das Geld ja gar keine Rolle, sondern ist ja eine Lebenseinstellung. Und die würden dann sagen, ach, weißt du was, wie der Volksmund immer sagt, das heißt ja eigentlich einäschern, weil der Volksmund sagt, du so mal verbrennen. Und dann verstreuen und alles ohne. Das ist dann auch nicht standesgemäß. Da muss man hingehen und anfangen zu vermitteln. Man sucht ein Gespräch. Oft ist es ja so, dass die Leute sich gar keine Gedanken drüber machen. Aber dafür gehen sie ja nach Profis hin. Ne? Die Kolleginnen und Kollegen von mir, die da gut ausgebildet sind, die haben das schon schnell spitz und wissen auch, wie man dann hingeht und da Einfluss nimmt, sag ich mal vorsichtig.
Stichwort Familienstreitereien rund um eine Bestattung, eine Beerdigung. Hast du es auch schon erlebt, dass es dann so bei einer Beerdigung richtig eskaliert ist?
Ja, ich habe auch schon gesehen, wie auf einmal einer am Grab K.O. ging. Ne? Ja, das sieht man auch schon mal.
Ich glaube, die Story hast du sogar mal erzählt.
Ja, das waren dann zwei verstrittene Familienparteien halt. Ne? Und ja, die waren sich sowieso nie so richtig grün. Das habe ich aus den Gesprächen mitgekriegt. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste, ne? Am Grab, da geht ja immer der Familiennächste als erstes zum Grab und verabschiedet sich entweder mit einer Blume oder einem Brief im Grab schmeißen, man weiß nicht, was da alles so reintun. Ja, und dann fühlten zwei sich dem Verstorbenen näher. Mhm. Und dann kam er, wie kommen musste, und dann gab er einen K.O. Das ist bei einer Beerdigung, ich sag mal ganz vorsichtig, nicht wirklich angebracht. Wenn ich vorher sowas mitkriege, dann mache ich immer eine Gefährdenansprache. Die Polizei sagt dann immer so, Gefährdenansprache, damit mein Gegenüber auch wirklich weiß, was reicht. Ich gehe dann hin, wenn ich weiß, da ist was, dann appelliere ich immer so ein bisschen an den Verstand. Und das nehmen die Leute auch wirklich gerne an. Und die nehmen sich auch wirklich zurück, weil ich denen auch klar mache, dass man so eine Beerdigung ganz schlecht wiederholen kann. Wenn beerdigt ist, ist beerdigt. Du kannst jetzt auch nicht hingehen, das war so schön, mach nochmal. Oder das war nicht so toll, das will ich jetzt nochmal haben. Sondern du hast nur diese eine Chance. Besser gesagt, die Menschen haben nur diese eine Chance, sich würdevoll von einem Menschen zu verabschieden. Da haben Persönlichkeiten und Streitereien nun wirklich nichts zu suchen, aber so gar nichts. Das kann man vorher oder nachher regeln, aber ganz bestimmt nicht am Friedhof, Ganz bestimmt auch nicht bei einer Beisetzung.
Ja, dazu muss man wissen, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über Körpergrößen gesprochen. Also Volker ist schon imposant, wenn er neben einem steht. Du bist auch 1,93, ne? Wie mein Mann.
Ja, genau. Darum genau. Habe ich gestern so gestaunt, wie ich es gehört habe. Genau. Ich denke, ja, er hat meine Maße. Er ist nur halt etwas sportlicher gebaut.
Ja, das mag sein. Also Volker kokettiert ja gerne mit seinen Körperformen. Aber sagen wir es mal so, wenn du auf eine Familie zugehst und sagst, also sie ins Gebet nimmst, wie du gerade gesagt hast, du machst eine Gefährderansprache, dann hat das ja auch optisch durchaus eine Wirkung, weil mit dir möchte man sich ja auch nicht zwangsweise anlegen. Da steht ja kein kleiner Bestatter vor einem, sondern es steht ein großer Bestatter vor einem. Das spielt wahrscheinlich da auch mit rein. Musstest du da damals eingreifen?
Ja. Ich habe auch schon mal zwei auseinandergenommen. Ja, klar, ja. Sicher. Und dann werde ich aber auch wirklich böse, weil, wie gesagt, der Verstorbene hat keine Lobby. Das geht nicht. Bitte, liebe Leute, haltet euch zurück, macht es danach, dann ist es mir egal, interessiert mich nicht. Aber auf dem Friedhof und am Grab hat das nichts zu suchen. Punkt. Ja. Aber davon abgesehen, meine Frau zum Beispiel, die ist klein und zierlich, auch teilweise meine Mitarbeiter. Also ich bin im Betrieb, was die Figur angeht, eigentlich schon ziemlich weit vorne. Das hat aber nichts mit Körpergröße zu tun. Wir kommen jetzt wieder zurück auf Empathie, Durchsetzungsvermögen, ne, und wie man seine Worte wählt. Ich bin immer ein Freund davon, erstmal an den gesunden Menschenverstand zu appellieren und auch ruhig und sachlich zu erklären, wie es ist. Klingt zwar komisch, ist aber so, sagte Peter lustig immer. Und so versuche ich halt auch den Leuten rüberzubringen auf diese, ja, sagen wir mal, väterliche Art und Weise. Versuchen wir es mal so zu erklären.
Ja, das ist, glaube ich, dann der beste Weg.
Ja.
Zum Abschluss dieser Folge, weil es wird ja heute tatsächlich eine kurze Folge für euch, aber wir versprechen euch, wir schießen einfach ganz schnell eine neue hinterher. Wir haben ja noch so viele Themen auf der Platte, die wir noch abarbeiten müssen. Jetzt zum Schluss aber nochmal, Volker, wie wird jetzt dieser Fall, der euch da gerade beschäftigt, wie wird der vermutlich ausgehen? Also
ja, wenn ihr es nicht schaffen solltet zu vermitteln, ist es so, dass der Gesetzgeber ja klipp und klar sagt, nach 10 Tagen ist Schluss mit Lustig. Wir haben schon über das Ordnungsamt, dem ich sehr dankbar bin, eine Verlängerung erwirken können. Aber wenn die Frist abgelaufen ist, ja, mir sind die Hände gebunden, das ist so. Vom Gesetzgeber her ist es so, dass eine Erdbeisetzung grundsätzlich vor einer Feuerbestattung geht. Es sei denn, es ist schriftlich anders hinterlegt. Und das ist ja beim Fall eines Minderjährigen ganz bestimmt nicht der Fall. So, dann wird dann halt eine Erdbeisetzung erfolgen. Und dann müssen die sich vor den Gerichten streiten. Und wenn das Gericht sagt, ja, darf oder darf nicht, ja, dann ist es so.
Es wäre dann jetzt im Prozedere so, dass irgendwann die Fristen abgelaufen sind. Das heißt, dieser Mensch würde beerdigt werden. Und dann, wenn dieser Streit vor den Gerichten aber weitergehen würde und das Gericht würde entscheiden, okay, dann geben wir der einen Partei recht und es ist jetzt eine Feuerbestattung, dann wird diese Person auch einfach exhumiert.
Ja, das ist aber gar nicht mal so selten. Ne? Ich hatte jetzt letztens sogar einen Soldaten aus England, verstorben 1976. Den haben wir exhumiert und dadurch hat dann so ein Soldatenfriedhof gewesen, dadurch hat er ein sehr, sehr schlechter Boden ist für die Autolyse. Ja, haben wir ihn noch fast ganz komplett rausgeholt.
Das heißt, nicht dein Ernst.
Doch. Der ist ja noch tatsächlich eingeäschert worden. Man konnte sogar noch den Ehering und von seinem Dienstgrad, die haben immer so Metallmarken, das war alles noch vollständig erhalten. Doch, das geht. Den haben wir exhumiert und dann wurde er auch eingeäschert und nach England überführt. Das ist nicht selten, das passiert.
Also wisst ihr, da muss ich euch jetzt mal mitnehmen, das ist ja immer der Knaller, wenn ich mich mit Volker unterhalte, ne? Der haut dann ja manchmal so Storys raus, wo mir dann die Kinnlade runterfällt und ich denke, was ist das denn schon wieder? Ja, die Story kannte ich noch gar nicht. Warum genau wurde der exhumiert? Also wann ist der gestorben? In den 70ern?
1976 ist er verstorben, da war ein junger Soldat und ist dann auf einem Soldatenfriedhof hier in Deutschland beigesetzt worden. Und dann ging es sich um die Exhumierung. Und da spielt ja auch das Gesundheitsamt. Da sind ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dann ist das Grab halbwegs geöffnet worden. Dann hat man festgestellt, okay, der Sarg, alles ist noch okay. Da muss jetzt ein Fachmann ran. Und dann bin ich kontaktiert worden, ob ich da mitmachen würde. Und dann habe ich logischerweise zugestimmt. Und dann haben wir den Soldaten exhumiert, umgebettet, weil der Sarg ist ja dann nicht mehr wirklich für den Transport geeignet.
Ja, aber da muss ich mal kurz rein, Volker. Das hast du ja auch nicht so oft. Was genau geht dir denn im Kopf vor, wenn dieser Sarg geöffnet wird von einem Menschen, der jetzt 50 Jahre schon unter der Erde lag?
Das habe ich sogar relativ häufig. Ich habe schon viele Särge aufgemacht, die lange beerdigt waren. Doch.
Erschreckt dich dieser Anblick dann? Oder ist das etwas, also?
Nein, ist sogar sehr friedlich. Ich finde das immer einen sehr friedlichen, immer einen sehr friedlichen Eindruck, wenn man sieht, wie der Körper da liegt. Sehr oft ist es ja so, wenn der Sarg noch nicht beschädigt ist. Früher, die Särge waren ja noch richtige Truhen zum Teil. Dann sieht man vielleicht auch noch Bilder oder was weiß ich. Man darf sich aber jetzt nicht vorstellen, dass der da noch ganz frisch liegt, sondern, aber man sieht, das ist ein Mensch, man sieht eigentlich alles und ich finde es eigentlich immer sehr beruhigend, dann zu sehen, dass der Mensch da noch vernünftig im Grab liegt. So soll es ja auch eigentlich sein, ne?
Wurde der überführt? Also waren es Angehörige, die darum gebeten haben, dass der überführt wird? Und musste der dann nochmal thanatopraktisch behandelt werden?
Nee,
das macht man dann nicht mehr.
Dann ist die Familie aus England gewesen. Ich sagte, er war ein junger Soldat, der hier in Deutschland seinen Dienst verrichtet hat. Und die werden ja auch hier von Deutschland aus weltweit eingesetzt oder wurden früher. Da gab es ja noch überall die Engländer. Man sagt ja früher immer im Volksmund die Tommys und die Amis.
Tommys, ja, genau.
So, und dann wurden die auch hier beigesetzt, wenn sie hier verstorben sind. Und die Familie, das waren die Enkelkinder sogar, die haben dann gesagt, nee, Opa gehört zu uns in unserem Ort. Ja, und so nahm das dann langsam Fahrt auf. Da hatte ich aber weniger mit zu tun. Das war schon ein Kollege von mir. Und der hatte mich dann dazu gebeten, um die Exhumierung zu tätigen. Wir haben ja eigene Bagger, wir haben ja eigentlich alle Geräte dafür. Und dann haben wir das halt auch gemacht, ne? Und wo ich mich sehr darüber gefreut habe, alleine schon für die Angehörigen, der Ring, die Kette, dieses Abzeichen, das ist ja toll. Immer noch ein Stück Erinnerung.
Ja, total.
Wir haben das dann auch vor sich alles abgenommen und dann gereinigt und dem Bestatter gegeben. Und der wiederum der Familie, die waren richtig glücklich darüber. Das, ne? Und das gefällt mir auch, ne?
Ja. Ist ja wie aus so einer Zeitkapsel rausgeholt, ne?
Ja, sicher. Und vor allen Dingen bekommt dann der Verstorbene auch direkt wieder ein Gesicht, ne? Man hat wieder so dieses Gefühl der Verbundenheit. Und in England ist es ja sowieso sehr stark verbreitet mit der Einäschung. Das ist ja viel mehr wie bei uns. Und von der Seite her hat es mich sehr gefreut, ne? Ich hatte ein gutes Gefühl dabei, ne? Der Familie helfen zu können, obwohl ich sie nie gesehen habe und nie sehen werde. Aber irgendwie hat mich das schon befriedigt. Und ich denke so, da hast du vernünftige Arbeit gemacht.
Wenn der Volker sich erstmal warm gequatscht hat, dann kommen immer die Knaller-Stories raus. Ja, wir müssen trotzdem jetzt aufhören an dieser Stelle. Volker, ich danke dir. Nächste Woche geht's für dich nach Münnerstadt.
Ja, da habe ich dann wieder eine Klasse Auszubildende, werden dann auf die Prüfung vorbereitet und wie gesagt, ich mache mit denen dann so hygienische Grundversorgung, Bergung von Verstorbenen, Paragraphe, Gesetze, UVV, also Unfallverhütung, all solche Dinge halt, ne?
Ja, dann bist du mal raus aus deinem wilden Bestatteralltag. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Das macht mir aber wirklich Spaß. Das kann ich sagen. Also diese Ausbildungsgeschichte und Dozentengeschichte hier bei den Auszubildenden, das macht mir schon Spaß. Das ist schön. Vor allen Dingen sieht man ja, ich sagte ja eben, dass es auch Bestatter gibt, die wirklich vom grünen Tisch her arbeiten. Das ist auch nicht schlimm. Also das will ich nicht verurteilen. Die haben natürlich nicht so den häufigen Umgang mit Verstorbenen und wie man auf welche Probleme eingeht. Die sind auch immer sehr dankbar und froh darüber. Ne? Und die freuen sich richtig und ich mag gern mit denen. Also die haben Spaß, ich habe Spaß. Ja, da läuft es.
So läuft's. Volker, vielen Dank. Wir möchten euch natürlich darauf hinweisen, folgt uns gerne auf Instagram. Und da werden wir zusehen, dass wir auch mal ein bisschen mehr posten. Vielleicht, Volker, kannst du ja, wenn du Zeit hast, nächste Woche mal so kleine Einblicke aus deinem Leben in Münnerstadt, so kleine Videos vielleicht mal machen, ohne dass du da zu sehr in die Details gehst. Man muss ja auch immer aufpassen, da darfst du ja auch nicht alles filmen. Aber vielleicht kann man dich da dann mal ein bisschen in Action sehen, wenn du da drüben bist. Also folgt uns gerne auf Instagram, kein bisschen totenstill. Und die nächste Folge kommt ganz bestimmt. Bis dahin grüßen wir euch. Alles Gute. Tschüss.
Tschö, macht es gut. Bis dann.